Christmas.
Ho, 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 ho. Ja, ich habe eine blaue Weihnachtsmütze gefunden, die ihr hier seht, also falls ihr das Video seht. Ich habe auch den Hinweis bekommen, dass ich mir vielleicht so ein Rauschebart stehen lassen soll bis Weihnachten. Also einfach hier kein Bart mehr stutzen, nur ein bisschen aufplustern und dann sollte das hinkommen. Soll ich das machen? Na, mal sehen. Wahrscheinlich mache ich die Aufnahmen eh irgendwie ein bisschen kreuz und quer durcheinander. Das heißt, meistens passt das dann eh nicht. Und hier geht's ja auch gar nicht so sehr ums Video. Deswegen eher mal die Frage, hat euch denn das Musikstück gefallen? Und wart ihr überrascht? Also ich meinte das am Ende der letzten Folge und das, was ich glaube ich hier am Anfang auch irgendwie nochmal in der Instrumentalversion vielleicht reinpacken werde. Weiß ich dann erst, wenn ich es geschnitten habe, wie es genau ist. Aber hat euch das gefallen? Wart ihr überrascht, was man inzwischen mit KI alles problemlos machen kann? Ich finde die Qualität schon gar nicht so schlecht und ich meine, es erfüllt einen Zweck, aber ja, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, irgendwie die armen Künstler und lass uns doch lieber sowas durch Menschengemachtes hören. Wenn es von den Verwertungsrechten her leicht ginge, täte ich das wahrscheinlich auch lieber nehmen. Aber damit will ich mich gar nicht so lange aufhalten. Wir sind hier bei einem, ja, quasi weiteren Weihnachtsspecial. Morgen ist der zweite Advent, insofern die Folge ist so ein bisschen das Adventsstückchen, also das letzte Special kommt dann wahrscheinlich zum vierten Advent raus. Ich muss mal sehen, was ich da hinten raus noch alles an Folgen mache. Heute wollte ich mir eher mal raussuchen, naja, was gibt's denn alles so für Weihnachtsspecials und welche besonderen Filme gibt es denn vielleicht auch? Das sind einfach ein paar Anregungen, aber auch so ein bisschen meine Meinung, vielleicht ein bisschen so Hintergründe, was da so, ja, vielleicht auch so ein bisschen psychologisch relevant ist. Ist jetzt nicht ganz so neurodivers das Thema, aber wie gesagt, da will ich nächstes Jahr wieder verstärkt dann loslegen dazu. Und ja, fangen wir einfach mal an. Die Tradition dieser Weihnachtsspecials. Weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber so gerade im Fernsehbereich gibt es ja auch ganz oft irgendwelche Weihnachtsspezialsendungen oder sowas. Das ist ein schöner Anlass zum Jahresende und rund um Weihnachten gibt es nochmal so besondere Sendungen. Ja, tolles Weihnachten mit Personen sowieso. Ja, kannst du dann einsetzen, irgendjemand Berühmtes, das gibt es auch. Es gibt aber halt auch zu verschiedenen Serien irgendwelche Weihnachtsspecials. Also zum Beispiel, wenn ihr kennt die Serie Doctor Who, das ist die am längsten laufende Serie, betont es immer gerne wieder. Und ja, wahrscheinlich muss ich auch mal einfach ein Doctor Who-Special machen, weil ich das sehr interessant finde, was da alles in dieser Serie vorkommt. Die haben aber auch so eine Tradition, dass sie normalerweise zu Weihnachten nochmal halt irgendwie so eine Sonderfolge rausbringen, wo auch Weihnachten irgendwie thematisiert wird. In der einen oder anderen Form. Oft auch lustig, manchmal auch so ein bisschen tragisch, traurig. Ich könnte jetzt einige spoilern, drauf eingehen. Das machen wir vielleicht in der Doctor Who-Folge. Aber entsprechend bin ich auch drauf gekommen, dass ich sage, warum soll ich nicht hier auch ein paar Weihnachtsspecial machen oder das thematisieren? Kommt einfach daher, dass es halt komisch ist, eine Serie anzugucken, wo das Thema Weihnachten so scheinbar gar keine Rolle spielt, weil da einfach irgendwelche normalen Episoden kommen. Aber alles sich halt gerade so nach Weihnachten anfühlt und das ja auch so was Erdrückendes, Übermächtiges irgendwie bei uns ist im Kulturkreis oder so sich so entwickelt hat. Sodass man sagt, das muss da auch irgendwie drin reflektiert werden in meiner Lieblingsserie. Das müssen auch die Personen dort sich irgendwie mit Weihnachten auseinandersetzen. Das muss dort irgendwie eine Resonanz geben. Problem ist, wenn es dann in Deutschland ausgestrahlt wird und eine Wiederholung läuft, ist das nicht immer so zeitsynchron. Das heißt, es kann einfach passieren, du hast halt irgendeine Sommerfolge von irgendwas. Gut, in Australien wäre es ja wieder passend, ne? Aber trotzdem, du willst das halt irgendwie da drin haben. Und ich denke, so ist das ursprünglich mal entstanden. Es gab aber auch bei anderen Serien wichtige Weihnachtsfolgen. Und eine Serie, die ich auch total toll finde, falls ihr euch generell mit so Fernsehserien dem hinterfragen, wie so eine Serie aufgebaut ist, wie die so funktioniert, wie die strukturiert ist, was es da für Genre gibt und so weiter. Falls euch das interessiert, dann habe ich einen Tipp für euch. Guckt euch unbedingt mal Community an. Denn Community findet auf mehreren verschiedenen Ebenen statt. Also es gibt quasi so gewisse Metaebenen-Betrachtungen und auch in Community, wie du wiederum Dr. Who thematisiert. Es gibt dort einen Studenten für Film und Fernsehen oder Filmtechnik oder sowas, der oft auch dann irgendwelche Serien selber dreht oder irgendwelche Sachen selber inszeniert. Das ist Abbott und der hat auch, würde ich jetzt interpretieren, wiederum klar autistische Züge. Sein bester Freund ist vielleicht eher so in Richtung ADHS unterwegs, aber es ist nicht so ganz eindeutig und stimmig nur darauf angelegt. Die sind einfach ansonsten auch witzig und abgefahren. Er taucht in vielen Memes auf, also es ist einfach eine Serie, die man auch kennen muss. Und es gibt ein Abbott's Uncontrollable Christmas Special. Und dieses Special ist als Stop-Motion, also so Knetmasse-Figuren und so weiter gemacht, als Psychodrama, in dem Abbott auch nochmal sein inneres Kind in Form dieser Knetmasse-Figuren irgendwie aufarbeitet und das auch thematisiert wird und auch das Thema, dass sie auf einmal Knetmasse-Figuren sind, thematisiert wird. Also wieder dieses Spiel auf den verschiedenen Metaebenen und Sachen. Insofern also großartig, wenn ihr auf solche Sachen steht. Guckt mal, Community, das ist in der zweiten Staffel von Community, ist die Episode 11, müsste das sein, Abbott's Uncontrollable Christmas, aber guckt es euch von vorne her an, sonst ist es schwer zu verstehen. Das baut auch ein bisschen aufeinander auf, aber ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, also Community gibt es bei einigen Streaming-Anbietern. Und ich kann euch gleich sagen, sie haben nicht so wahnsinnig viele Staffeln gedreht und nach hinten raus ist es leider so ein bisschen, ja, so weggesackt, da wurden die Staffeln dann kürzer, es gab dann nur noch so ein bisschen so Specials in irgendeiner Form und so weiter, das ja, es verlässt einen ein bisschen früher diese Serie, als man sich das vielleicht wünschen dürfte. Sie war aber, glaube ich, auch für einen Großteil des Publikums ein bisschen zu komplex halt. Aber sie lohnt sich. Es gibt noch eine zweite Weihnachtsfolge, die ist dann, ja, nicht mal ganz so bedeutend. Die heißt, glaube ich, Regional Holiday Music und da geht es um den Glee Club. Glee. Habe ich auch da gelernt. Das sind so musikalische Gesangsgruppen, die da so durchziehen und halt so A-Cappella-Gesang machen. Und das geht ja so in die Richtung von der Musik, die ich auch mit der KI generiert hatte. Und das ist halt schon so eine Art Weihnachtsmusik, aber Glee ist halt wirklich so dieses Glück, glückliche Strahlen und so weiter. Also die halt wirklich nur so Glück und Wonne und fröhlich, friedvolle Sachen und so weiter quasi verbreiten. Und da wird das aber Ganze halt ein bisschen parodiert, also auf die Schippe genommen. Und es ist halt irgendwie so, so ein Gruppenzwang und eher ein bisschen zu krass ist. Es ist insgesamt, wie gesagt, eine gute Serie. Die Weihnachtsfolgen sind da nochmal speziell, aber es gibt halt auch nicht so viele davon bei denen. Dr. Who war da deutlich besser und sowas Ähnliches finden wir eigentlich auch bei vielen anderen Serien und ich kenne die jetzt nicht alle. Auch die Simpsons haben aber was gemacht, allerdings wahrscheinlich, glaube ich, ja, das ist gleich so am Anfang der ersten Serie gibt es wohl so ein Anfangsding, was sie gemacht haben. Da sind eher die Halloween-Folgen interessant bei den Simpsons und berühmt. South Park hat was gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hier erwähnen soll, weil das, ja, gewisse Themen kann man zwar sachlich abhandeln, trotzdem hinterlassen sie oft so ein merkwürdiges Gefühl. South Park ist ja da hart im Nehmen. Also die machen ja wirklich auch diverse Dinge und sie ja parodieren ja auch recht hart verschiedene Religionen und den Wahnsinn dahinter. Genauso sind sie aber ganz gut bei Medienkritik. Allerdings die Folge ist halt ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich finde es auf eine gewisse Weise halt absurd witzig und dadurch, dass South Park ja eine sehr abstrakte Zeichentrick-Darstellung immer ist, ist es auch okay, da kann man es aushalten. Also die Folge heißt Mr. Hanky, the Christmas Poo. Auf Deutsch Mr. Hanky, der Weihnachtskot. Kot, ja, es geht um Fäkalien. falls sich sowas nicht abschreckt, das ist abgefahren, absurd, witzig und natürlich assoziieren wir sowas nicht mit Weihnachten. Weihnachten ist ja so was Heiliges, heil und unbefleckt, ja, rein, es ist rein, das ist unsere Vorstellung davon. Und das ist insofern eine gute Gegenposition, die da eingenommen wird, aber auch eine, ja, etwas absurde. Futurama hat auch ein paar gemacht. Es gibt aber auch von Buffy, kennt ihr noch Buffy, The Vampire Slayer? da gibt's auch tolle Specials. Also es gibt das Musical Special, finde ich besonders toll. Da singen sie alle auf einmal. Da gibt's auch eine Erklärung, da ist natürlich ein Dämon schuld und so weiter. Aber das ist so schön, weil das halt auch im Gesang quasi wiederum halt diese ganzen Sachen verarbeitet. Und es gibt zum Beispiel eine sensationelle Liedzeile da drin irgendwie, wo die eine dann meint irgendwie, I think my lines are mostly fillers. Also das heißt so viel wie, also ich glaube mein ganzer Liedtext oder sowas ist zum Großteil irgendwie nur, ja, sinnloses Füllmaterial halt irgendwie, aber das singt sie halt währenddessen halt. Also das Musical ist keine Weihnachtsfolge, aber auch ein schönes Special. Und es gibt aber auch eine Weihnachtsfolge, die bei Buffy vorkommt. Ich habe jetzt Buffy nicht ganz so viel geguckt, muss ich sagen, ist ja auch schon ein bisschen älter. Sagt vielleicht nicht mehr allen was, hatte aber ganz nette Aspekte auch an ein paar Stellen, war aber nicht so sehr mein Genre. Ja, selbst die X-Files müssen was gehabt haben, lese ich hier, das habe ich aber auch nicht gesehen. Ich muss sagen, X-Files, weiß nicht, ob ihr das eine Weile mal geguckt habt. Ich hatte so das Gefühl, man kommt da nicht voran, es bleibt irgendwie alles immer mysteriös, ich wollte mehr Auflösung, ich wollte wissen, warum. Ja, warum ist jetzt das so? Warum ist jetzt das so? Wenn das nicht vorankommt, sondern einfach nur so mysteriös bleibt zu lange, dann, ja, war mir das nicht mehr so recht irgendwie. Aber gucken wir mal bei weiteren Sachen. Also, es muss wohl eine, ja, sehr prägende Folge gegeben haben, die aber mehr in den USA eigentlich bekannter ist. Das ist von Charlie Brown. Von 1965 wohl gibt es eine Folge, Charlie Brown Christmas. Und das ist so minimalistisch, depressiv, philosophisch wohl irgendwie gemacht. Es war wohl recht prägend irgendwie an der Stelle. Lohnt sich das vielleicht mal rauszusuchen? Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen. Aber auch von Star Wars muss es was geben. Das passt halt überhaupt nicht hin irgendwie so ganz und das ist wohl eher so eine Trash-Ikone irgendwie Star Wars Holiday Special von 1978. Wer Bock hat, soll es mal raussuchen und gerne in die Kommentare schreiben, ob es sich lohnt, dass man das sich mal reinzieht und anguckt. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich zufälligerweise draufgestoßen bin. Die ganzen anderen Sachen erwähne ich jetzt nicht. Aber hier kommen wir wieder zu was Interessantem, was erwähnenswert ist. Und zwar Mr. Bean hatte auch so Merry Christmas Weihnachtsspecial. Da gibt's diese tolle Szene unter anderem drin, irgendwie, wo er diesen Truthahn auf dem Kopf hat. Weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Wenn ja, dann erinnert ihr euch sicher dran. Also das lohnt sich, das rauszusuchen. Und nochmal anzugucken, allein die Vorstellung irgendwie finde ich gerade absurd witzig. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie, dass Weihnachten auf sehr unterschiedliche Weise auch emotional dargestellt wird. Also es ist nicht immer das Bier Ernste, sondern gibt es halt auch sehr humoristische Auseinandersetzungen. Also nicht zuletzt ja Loriot, Weihnachten bei den Hoppenstedts. Früher war mehr Lametta, ne? Also ist ja auch sehr schön, wo sie dann am Ende ja ihre ganzen Geschenkverpackungen, Papiere und so weiter einfach versuchen, bei diesem Mehrparteienhaus da irgendwie raus auf den Flur zu schmeißen. Und dann waren die Nachbarn aber leider schneller und ihnen quietschen und das Verpackungsmaterial der Nachbarn entgegen, die das auch einfach rausgeschmissen haben. So ähnlich ist das ja. Also wer Papiermüll wegbringen will, der Tipp ist, ein paar Tage vor Weihnachten ist eine gute Zeit. Nicht nach Weihnachten, weil oft fällt dann auch nochmal eine Leerung aus oder sowas aufgrund von Feiertagen bei den Papiertonnen. Weiß nicht, wie ihr da genau aufgestellt seid, ob ihr sowas habt, aber wir haben ja so Großraumtonnen für verschiedenste Dinge, auch für Papier, die reichen meistens einigermaßen gut. Außer an Weihnachten. Da landet dann so viel Verpackung drin und wie gesagt, wenn es dann eine Woche länger dauert, bis das geleert wird, ist da meistens Land unter. Ja, zumindest recyceln wir es ja. Von Star Trek gab's so nicht direkt irgendwelche Weihnachtsfolgen. Die waren nur so ein bisschen angelehnt oder fühlen sich so an. Und das ist ja bei vielen Filmen so, dass auch, ich habe ja an der TU München studiert und da gab's das, oder gibt's glaube ich immer noch, das TU-Kino. Das war früher in dem ehemals größten Hörsaal. Das ist so ein, ja, mit alten Holzbänken und so großes Rund. Es war halt mal der Audi Max, also zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, schon längst nicht mehr. Da hatten sie einen anderen, moderneren, größeren gebaut. Dann gab es ganz eine neue Unicampus und so weiter. Also hat sich viel verändert. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist, aber da war das halt in diesem traditionellen Hörsaal immer. Und da wurde durch Studenten wurde halt immer so ein, ja, TU-Film gemacht. Da gab es jede Woche halt irgendwie Filme und meistens halt irgendwie so Programmkino. Und zu Weihnachten halt irgendwie Specials. Und da war halt auch das Special typischerweise halt die Feuerzangenbowle. Ja, entsprechend gab es da Glühwein und alles Mögliche. Und die Stimmung war halt recht hoch. Ein Film wurde mitgesprochen und diese Vorstellungen waren meistens halt schon lange vorher ausverkauft und kaum Karten zu kriegen. Und selbst dann auch 2, 3, 4 Mal zum Teil gezeigt. Und das ist ja bei uns auch immer noch so, die Feuerzangenbowle Special, wo man sich fragen kann, warum Feuerzangenbowle? Was da drin ist Weihnachten? I don't know, aber es hat sich halt so als Tradition entwickelt. Vielleicht noch so am ehesten so dieser Anfang, dieses Magische, dass man sagen kann, ach ja, wenn man nochmal in der Zeit zurückgehen könnte und da nochmal so ein quasi so ein Lauser sein könnte. Feuerzangenbowle, ja, das ist ja dieses Winterliche tatsächlich noch, was am ehesten mit Weihnachten zu tun hat und auch am Ende wieder dann so vorkommt. Dieses Magische und ja, es ist alles erlogen und so weiter, bis auf eines, den Anfang quasi von, wo diese Idee entstanden ist. Ja, die Feuerzangenbowle, das, ja, vielleicht gab es das wirklich, dass mal da so alte Herren zusammensaßen und sich solche Vorstellungen gemacht haben, sich das ausgedacht haben, sie dann den Film gedreht haben. Who knows? Aber so gibt es halt Weihnachtstraditionen oder auch Silvestertraditionen, die haben sich halt so ergeben. Das ist ja das, was ich beim letzten Mal schon gemeint habe mit Weihnachten. Viel ist halt einfach reinkonstruiert. Also, warum gucken wir Dinner for One immer? Zum Beispiel dann zu Silvester. Hätte ich jetzt noch nicht erwähnen sollen vielleicht, aber es passt thematisch gerade gut. Es ergibt sich halt so. Andere kennen das überhaupt nicht in anderen Ländern, Kulturkreisen oder lässt sich nicht immer rational erklären. Dann gibt's natürlich von den Muppets, wenn ihr die Muppets noch kennt, davon gibt's auch Christmas-Versionen, also Weihnachtsversionen. Und da vielleicht auch so eine Anekdote dazu. Ja, Streaming, also Amazon, Netflix und so weiter haben ja alle so Streaming-Angebote. Das heißt, du kaufst ja heute keine DVD mehr, sondern ja, nur eine Lizenz, den Film zu gucken. Und was viele nicht bedacht hatten, im Kleingedruckten stehen da so gewisse Sachen drin. Und das hat dazu geführt, vor ein paar Jahren mal, dass Leute, die im Prinzip diesen Film gekauft hatten längst, in ihrem, ja, insofern in ihrem Account drin hatten, die wollten den zu Weihnachten gucken. Und dann war über Weihnachten gesperrt, weil da halt weitere Verwertungsrechte und sonst was irgendwie dranhingen. Und die Leute es dann zusätzlich nochmal irgendwie anders, woanders gucken sollten oder kaufen sollten oder sonst was. Das ist natürlich Mist. Klar, verstehe ich das, dass man sagen kann, wer das sowieso schon im Abo hat, damit verdienen wir ja nichts, das macht nichts, die sollen es dann lieber woanders irgendwie gucken und dann kriegen wir mehr Werbeerlöse und für den, ja, für die anderen, die quasi die Lizenzen da bei uns erwerben, dafür das an Weihnachten zeigen zu dürfen, die wollen ja auch, dass möglichst viele Zuschauer da sind, damit sie wieder hohe Werbeerlöse haben und dann sperren wir einfach bei uns diesen Film, selbst bei Leute, die das schon längst gekauft haben. Das kannst du eigentlich nicht sehr oft bringen, bevor die Leute anfangen zu sagen, dann brauche ich diesen ganzen Streaming-Quatsch überhaupt nicht. Wenn ihr dann nach ja, Lust und Laune diese Sachen sperrt. Aber so ist es ja, ja. Du hast ja keine Garantie dafür, dass du was du da einmal kaufst, für immer gucken kannst. Also da, ja, vielleicht lohnt sich dann doch mal wieder eine DVD, eine Blu-ray mit dem Player dazu. Ich weiß es nicht. Es ist inzwischen halt schwierig. Früher haben wir uns DVDs geschenkt. Wie macht man das heute eigentlich? Schenkt man noch Filme? Also hat jemand von euch mal einen Film in den letzten Jahren geschenkt gekriegt? Wie macht man dann das? Packt man dann so ein kleines, so ein Abo-Code ein? Oder ich meine, so eine DVD-Hülle, die hatte ja wenigstens noch was. Noch schöner sind natürlich Bücher. Ja, insofern so was Haptisches, was man in die Hand nehmen kann. Viele von diesen Filmen sind aber halt, ja, gucken wir halt heute im Streaming, die sind rein virtuell. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte wirklich an Weihnachten, also ich hatte ja von meinem Weihnachtserlebnis erzählt. Und der Unterschied war wirklich, dieses eine Weihnachten hatte ich wirklich 2 konkrete Dinge, mit denen ich direkt am Weihnachtsabend was Tolles machen konnte. Ein Buch, was ich gerne lesen wollte, was schön aussah, was einfach schön war, also mit diesen roten und blauen Sachen, nämlich die unendliche Geschichte. Und ich habe, falls ihr das Video gesehen habt, ich habe das letzte Mal das Buch gesucht, habe dann geguckt und habe es nicht gefunden. Natürlich stand es direkt hinter mir.
Das ist eine neue Ausgabe hier.
Oh, das ist hier etwas runtergefallen. Ja. Diese neuere Ausgabe, die ist ein bisschen anders gestaltet. Also die hat tatsächlich, anders als ich es in Erinnerung habe, die hat eher so blaue und rote Passagen. Mein Original war noch mal ein bisschen schöner mit Ornamenten. Das war eher so ein bisschen, ja, weißer und so weiter. Ich habe das auch hoffentlich noch irgendwo. Und da war das eben halt rot und grün wirklich. Und noch mal stärker verziert. Das hier ist wirklich eher relativ nüchtern gehalten. Aber die Geschichte ist natürlich dieselbe und immer noch nett. Und auch durchaus psychologisch auch sehr interessant. Aber das hatte ich halt direkt in der Hand. Also Geschenke, finde ich, die man direkt in der Hand hat und die direkt etwas entfalten am Abend, also am Weihnachtsabend, oder die man direkt vielleicht auch am nächsten Tag verwenden kann. Also ein Spiel, was man da direkt spielen kann am Weihnachtsabend, oder ja, Musik, die man da direkt hören kann oder sowas. Sollte jetzt auch nicht zu viel sein, dass man sagt, oh Gott, ich muss dies hier machen, ich muss das hier machen, aber wenn man Kinder irgendwelche Spielzeuge schenkt oder sowas, dann ist das ja auch was, was die da direkt verwenden können. Und dann ist das direkt auch mit Weihnachten verkoppelt. Und ja, da hatte ich die Spielzeug, das war neu und toll und das habe ich dann direkt am Weihnachtstag ausprobiert und bin damit um den Baum gerast, also wenn es geht. Also diese schöne Vorstellung, dass der Baum irgendwo zentral im Raum steht. Wer hat so ein großes Wohnzimmer, dass das problemlos geht? Meistens ist das, stehen die heute bei uns ja irgendwo am Rand, dann kann man nicht mehr rundherum da tanzen und so. Aber ja, alles, was man da direkt machen kann und alles, was sehr indirekt ist, wo man sagen kann, ja, ich habe dir hier einen Gutschein geschenkt dafür, dass wir mal das und das machen, wo man sagen kann, ach, da freue ich mich, aber da muss man das aber eben diese Vorstellung halt machen. Eine andere Sache ist, ein Fotoalbum, was man direkt angucken kann. Das finde ich eigentlich ganz schön, oder Fotokalender. Also das vielleicht als Anregung für euch. Es gibt inzwischen gute Möglichkeiten, wie man die digitalen Fotos, die man so hat, die muss man natürlich ein bisschen durchsuchen oder sich einer KI bedienen, die da ein bisschen dabei hilft. Und dann sucht man sich da Fotos raus und kann die online in so Fotokalender reinklatschen. Und dann bestellt man die und es geht relativ schnell eigentlich, dass man die kriegt. Also das geht auch noch, ja, ich sag mal, 1-2 Wochen vor Weihnachten, dann irgendwann wird es aber knapp. Also macht das lieber jetzt, wenn ihr diese Folge hört, dass ihr Fotos raussucht und so einen Fotokalender macht. Und den könnt ihr dann ja auch mehrfach verschenken. Also da ist, die meisten sind ja auch nicht böse drum, dass sie sagen können, ach, sie kriegen denselben Kalender wie Tante sowieso und Onkel sowieso. Wenn es dann vielleicht Fotos sind so von der Familie, von den Kindern, von einem selber oder sonst was so als Erinnerungen an Sachen, dann ist das ganz nett und die kann man danach auch sammeln und dann hat man, ja, ergibt sich auch so eine Art Fotoalbum damit. Und man kann sie aber halt auch aufhängen im kommenden Jahr quasi und hat dann in jedem Monat wieder ein paar Bilder da hängen. Also das ist was, das habe ich früher schon gerne gemacht, da habe ich noch sehr viel mehr analog fotografiert mit mehr Aufwand und viel höheren Kosten. Und habe dann wirklich diese Bilder auch rausgesucht. Da musstest du mir die Negative mit den entsprechenden Nummern, da musstest du die Bilder machen lassen, da wurden die ausbelichtet, das hat immer gedauert. Da musstest du die Negative wieder zurücksortieren irgendwie, hattest dann deine verschiedenen Fotos, hast die dann irgendwie eingeklebt mit extra so Fotokleber. Wenn du keinen Fotokleber hattest, hast du Uhu genommen. Uhu hatte Lösungsmittel, dieses Lösungsmittel hat sich von hinten durch die Bilder gefressen und hat hässliche Flecken gemacht. Das hatte ich in einem Jahr. Das war eine Katastrophe. Ich habe, glaube ich, 10 so Kalender produziert, so für die ganze Familie. Auch so größeres Format, die Bilder. Alles schön rausgesucht, gemacht. Es war natürlich zeitlich und finanziell nicht möglich, das einfach normal dann zu machen. Habe die schön eingeklebt und dieses Lösungsmittel braucht eine Weile. Ich habe erst am nächsten Morgen gesehen, was da Schlimmes passiert ist. Da war es alles hinten und vorn zu spät natürlich. Ah, das war doch Zeiten. Und das hast du heute alles nicht mehr. Da werden die quasi ja digital gedruckt oder drauf belichtet oder whatever, aber in einer Qualität, die einfach halt so gut ist und so voll integriert halt. Ja, kein Stress. Fotobilderrahmen sind auch nett. Gab es mal eine Zeit lang, ja, auf Tablets irgendwelche Bilder, die kannst du dir auch irgendwo hinhängen. Warum nicht? Aber ich finde das physikalische, haptische von so einer Auswahl an Sachen eigentlich schon ganz nett. Da sind wir zu sehr von weggekommen und ich finde, das kann man wieder mehr machen. Aber kommen wir ein bisschen zurück zu den Filmen. Und zu den Dingen, die sind ja dann eher virtuell, außer ihr kauft vielleicht doch, ja, aber ich meine, was soll ich euch raten, DVDs zu kaufen? Wer hat noch einen DVD-Player? Wer macht das noch? Es gibt irgendwie kein so ein Äquivalent. Wir bräuchten trotzdem wieder mehr so haptische Dinge, denke ich. Also mehr Sachen, was man so direkt anfassen und machen kann und haben kann und wo man direkt was mit tun kann. Also gerade für Weihnachten, glaube ich, wenn ihr da so Tricks und Möglichkeiten findet, wie ihr das irgendwie damit kombinieren könnt, kommt vielen zugute und da kann man ja auch mit schönen Dingen arbeiten, da mit Verzierungen und Licht und Sachen und so. Also wenn euch sowas Spaß macht. Wenn euch sowas nicht wichtig ist, müsst ihr euch da drin nicht verlieren, denke ich. Bevor wir noch zu weiteren Filmen kommen, wollte ich noch ein bisschen erwähnen, weitere Specials, die auch in ja anderer Form existieren. Also zum Beispiel World of Warcraft, falls ihr das gespielt habt oder kennt. Da gibt's auch immer zu verschiedenen Saisons, also Seasons, Jahreszeiten, Zeitbereichen gibt's so Specials und da ist halt eines, ist natürlich das Weihnachtsspecial. Ja, da kann man dann auch entsprechende Quests machen, entsprechende Geschenke irgendwo finden. Zu Halloween haben sie auch schon irgendwas, wo man da rumrennen kann und Dinge macht. Das ist ganz witzig und da gibt's natürlich auch entsprechenden Weihnachtsschmuck zu Silvester, ganz ein Feuerwerk dann und solche Sachen. Bei uns an der Uni gab's auf den ganzen Computerterminals. Und ich rede von den, was war das an, 90ern, ja. Da waren das groß, also da für damalige Verhältnisse große Schwarz-Weiß-Monitore, die halt ja nicht jeweils einen eigenen Computer dahinter hatten, sondern halt so einen Linux-Server und da als Terminal dran hingen und da, das sagt euch alles nichts wahrscheinlich. Da lief X-Windows drauf als Window-Manager und da gab es X-Snow. Und X-Snow hat dafür geführt, dass so kleine Schneeflöckchen von oben so runtergerieselt sind und sich dann immer oben auf den ganzen, also auf den Fenstern, also wir reden von den Computerfenstern, wo die Programme sind, und oben bei den Oberkanten von den Fenstern hat sich dann immer der Schnee abgelagert quasi. Und wenn die Fenster bewegt ist, dann ist er runtergefallen. Es hat schon ein bisschen Rechenzeit gekostet, was für damalige Verhältnisse schon ein bisschen grenzwertig war. Aber das wurde halt generell gestartet auf den Servern immer Anfang Dezember, sodass du auch bei deinem Login-Fenster und so weiter schon, wenn du dich da lange keiner eingeloggt hat oder sowas, dann hat sich da oben auch schon ganz viel Schnee immer gebildet gehabt drauf, also stilisierter Schnee. Ja, war witzig. Das sind halt so Kleinigkeiten irgendwie so kleine Nuancen, wo wir halt diese Dinge halt so, ach, es ist Weihnachten halt, irgendwie überall versuchen hinzupinnen und hinzumachen. Ja, es gibt auch so Duftspray und so weiter. Es gibt Weihnachtsduftspray zum Beispiel. Also eine interessante Sache ist, warum nicht mal die Weihnachtspackung quasi dann da rein und dann das halt sprühen lassen, hat auch nochmal einen anderen Effekt. Man gewöhnt sich auch an sowas. Ja, also es ist, irgendwann ist der Duft nicht mehr so was Besonderes oder wahrnehmbar, aber so eine Zeit lang kann es echt nett sein, dass man das auch wieder unterstützt und einfach so ein Gefühl macht irgendwie damit. Oder halt das Licht halt in einer anderen Farbe einschaltet oder sich eine Mütze auf den Kopf setzt und damit rumrennt. Vielleicht sollte ich sie einfach auflassen, ne? Irgendwie fühlt sie sich gut an. Also es gibt so viele schöne, nette Sachen, die man machen kann. Aber ja, wie ich sagte, ihr müsst das nicht alles machen. Ihr könnt das einfach auch so an euch vorbeiziehen lassen. Es ist einfach einerseits schön, da mehr zu machen, wenn man das gerne möchte. Andererseits ist es keine Pflicht. Das ist das Entscheidende. Es ist eine Möglichkeit, keine Pflicht. Was für viel mehr Sachen in unserem Leben vielleicht so gelten sollte, dass man sagt, das ist eine Möglichkeit, keine Pflicht. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, wenn du es nicht willst. Es gibt auch bei Google, auch wenn Google gerade ein bisschen an Bedeutung verliert vielleicht, gibt es ja auch so Easter Eggs oder Sachen, die man da drin finden kann. Es gibt aber auch diesen Santa-Tracker und es gibt eben von NORAD den Santa-Tracker. NORAD ist ja im Prinzip so Flugüberwachung, Luftraumüberwachung. Und ja klar, wenn der Weihnachtsmann mit dem Schlitten da durch die Gegend fliegt und so weiter, der wird ja da erfasst, ne? Und da gibt es dann halt so eine Tradition, dass du halt siehst, wo der ja gerade so rumfliegt, also ein virtueller Weihnachtsmann. Oder auch bei Flightradar oder sowas wird das, glaube ich, zum Teil mit eingeblendet oder anderen Sachen. Ist natürlich ein Scherz, ist aber ja ganz witzig und ja, da kommen wir vielleicht auch zu dem Thema. So sagt man, hat da ja eine Fiktion bei Weihnachten. Also entweder das Christkind oder den Weihnachtsmann, der mit dem Schlitten da durch die Gegend fährt und halt Dinge liefert und die Geschenke bringt. Und das ist ja das auch, was man Kindern erzählt und was ja auch Teil des Magischen ausmacht. Wir wollen ja irgendwas Magisches haben. Ja, gehe ich auch noch mal ein bisschen mehr drauf ein, wenn ich eines der weiteren Special mache. Und dieses Magische muss ja aber auch aufrechterhalten werden. Also wir zelebrieren da quasi magisches Denken. Und dazu gehört auch, dass wir wirklich sagen, nee, der Weihnachtsmann, also, der kommt wirklich und das ist wirklich, da darf man dann, oder das Christkind oder so, da darf man jetzt auch nicht gucken. Ja, dann muss man das halt irgendwie organisieren und dann sind dann auf einmal die Geschenke da und ah, toll, und hast du gehört? Hast du das Christkind gehört? Da gerade was gehört gehabt. Ich glaube, es ist da gewesen. Ja, das ist da, guck mal die Geschenke. Und aber wenn man guckt oder sowas, dann vertreibt man es. Am Ende bringt es dann nichts und so. Das erzählen wir ja ziemlich lang. Jetzt ist ja das Dilemma, dass es ja aber auch halt Weihnachtsfilme gibt, die halt durchaus diesen Stress des Geschenkekaufens, dieses, welche Geschenke man verpackt, wie man das Ganze macht und so weiter, schon thematisieren. Also das, was dann für Erwachsene Weihnachten zum Teil ausmacht. So ein bisschen die Absurdität davon auch oder sowas und das halt auch einfängt und darstellt. Das kollidiert jetzt aber zum Teil halt mit dieser magischen Erzählung des Weihnachtsfestes und des Christkindes und so weiter. Und ein ganz großes Dilemma, was ich gefunden habe, im Kontext mit Kindern, ist, dass du verdammt aufpassen musst, welche Filme du eigentlich guckst und welche da drin möglicherweise das Weihnachtsfest kaputt machen, im Sinne, dass sie den Weihnachtsmann oder das Christkind halt leugnen. Also, dass sie halt darstellen quasi, dass halt, wo Geschenke dann eigentlich herkommen. Und ja, dass Christkind und Weihnachtsmann da nicht wirklich oder immer irgendwie was bringen. Und es gibt ja auch Kompromissformen davon, dass man sagt, ja, manche glauben da nicht mehr dran. Und denen bringen sie dann nichts mehr. Also musst du dran glauben. Oder dass man sagt, ja, die Erwachsenen denken irgendwie, das sei anders und so weiter. Aber es gibt's wirklich. Das finde ich einen ganz schönen Kompromiss. Dass das so ein bisschen so ein Mythos, so ein Zwischending ist. Ich finde auch ganz schön so Filme, die das ein bisschen anders aufgreifen und sagen, naja, das ist im Prinzip schon was, wo halt alle mithelfen, weil natürlich der Weihnachtsmann das nicht alleine irgendwie schafft und das Christkind nicht schafft. Also, und Erwachsene untereinander schenken sich ja sowieso selber was. Ja, also ist ja auch ganz, aber den Kindern, denen wird halt da was noch was gebracht und wirklich was von wo, von wem kommt und so weiter, ist nicht so ganz klar oder es kann auch ein bisschen unterschiedlich sein. Oder ja, es gibt doch dieses magische, also es wird doch ein magisches Bereich, der wird noch offen gehalten und möglich gelassen, während gleichzeitig schon so auch gewisse rationale und sinnvolle Dinge erklärt werden. Weil natürlich kriegst du irgendwann mit und sagst, naja, da gibt's ja auch Geschäfte, die verkaufen das ja auch. Ja, man könnte, ja, schon. Also manche kaufen das da quasi, für manche bringt das dann irgendwie aber das Christkind oder so. Ja, wie teilt sich das ein? Also man kann das schon hin und her schieben. Und im Endeffekt ist ja eine faire Erklärung, dass man sagt, naja, manche helfen dem Christkind halt. Also die helfen da halt mit und packen halt auch Geschenke ein und verschenken die selber und so weiter. Trotzdem, du musst aufpassen, gerade am Anfang, was für Filme du da guckst und wie das da dargestellt wird und wie das ist. Und ich habe schon mehrfach wirklich dieses Dilemma gehabt, dass man sagt, man guckt einen netten Film und so weiter und auf einmal merkst du, ach du liebe Zeit, was ist denn da drin? Und dir denkst, okay, keine Ahnung, Kinder sagen da zum Teil auch mal nichts dazu, wo du denkst, die haben das aber mitgekriegt, die haben das begriffen, oder? Sie tun nur so, als ob sie es nicht wüssten, weil sie das, diese Magie aufrechterhalten wollen. Oder du denkst dir, ja, aber wie sehen die das? Oder sie speichern es halt ab unter, naja, das ist ja nur ein Film. Und in dem Film, da ist es halt so, und ja, dass manche da nicht dran glauben, das ist ja auch so, und dass sie das irgendwie anders sehen oder so. Also das ist eine ganz komplizierte Kontroverse, aber was ich gerne hätte, nicht so eine FSK 12 oder FSK 6 Einteilung oder sowas, die oft genug, ehrlich gesagt, auch Quatsch ist. Ich habe schon FSK 0 Filme gehabt oder sowas, wo du sagst, um Gottes Willen, das zeige ich nicht meiner Achtjährigen. Das ist ja völlig psychoverstörend irgendwie. Und dann gibt's aber halt auch Filme, die sind FSK 12 oder vielleicht sogar, naja, dann, aber FSK 12 oder sowas, wo du sagen kannst, wo ist das Problem? Also in diesem Film. Aber ich hätte stattdessen oder zusätzlich besser gesagt gerne so eine Einteilung, wo drin steht, leugnet das Weihnachtsfest. Nein, nicht leugnet das Weihnachtsfest, leugnet das Christkind. Oder er ist komplett Christkind-konform. Oder ist er ein interessantes Zwischending. Oder also wie die positioniert sind, dass es da verschiedene Marker gibt. So, ja, so wie Triggerwarnung am Anfang. Oder auch diese anderen Warnungen, die mal eingeblendet werden. Ja, enthält angedeutete Sexszenen, enthält Alkohol, enthält Schimpfwörter, enthält Leugnung des Christkindes. Warum nicht? Das muss man da irgendwie vielleicht verschlüsseln, irgendwie, dass Eltern es gleich verstehen. Und aber das können wir mit anderen Sachen auch, also etwas Explizites. oder etwas Unangemessenes, wo ich sagen kann, was soll das bedeuten? Spricht es doch konkret an, um was es geht. Nein, es ist sehr explizit. Was heißt explizit? Es kommt da drin vor. Aber so Verklausulierungen könnte man ja da vielleicht auch finden, dass man sagt, okay, ich weiß, was Sache ist, wenn ich diesen Film einlege und kann dann sagen, den gucken wir doch nicht an. Großer Protest, alles ganz schlimm. Nein, das ist... ich hatte neulich irgendwie Red One wieder gesehen. Und ja gut, das ist ein Actionfilm. Also der ist insofern jetzt für Kinder auch nicht direkt gemacht oder sowas. Ich hatte gedacht, ja, aber eigentlich ist es doch da richtig, dass der Weihnachtsmann, und der wird ja entführt, und das ist ja ganz klar, dass der Weihnachtsmann. Aber trotzdem thematisiert dieser Film gleich am Anfang direkt irgendwie dieses Ding von wegen, da verstecken ja Eltern irgendwie die Weihnachtsgeschenke und das Kind, das findet die. Das ist schon wieder schwierig. Klar gibt's den Weihnachtsmann dann, aber eigentlich willst du gewisse Sachen einfach da ausblenden. Und dann müssen wir darüber unbedingt, nein, lass es doch einfach weg. Du kannst ja auch tolle andere Filme machen irgendwie. Und ich würde euch jetzt gerne genau sagen, welche Filme da problemlos sind und welche nicht. Aber ich kann es ad hoc auch nicht fundiert genug machen, müsste das alles nochmal sehr einzeln, sehr akribisch recherchieren. Weil wenn man da einen Fehler macht, ist es nicht gut. Und ich will keine falschen Tipps geben. Aber wenn ihr eine Annäherung braucht, kleiner Tipp, ChatGPT ist da schon halbwegs gut. Es ist nicht sehr gut, das sind keine gut dokumentierten Sachen, die ChatGPT perfekt kennen kann. Also es hat da auch nur beschränktes Wissen, aber es ist zumindest besser als nichts, wenn ihr Filme gar nicht einschätzen könnt. Und dann könnt ihr die ihr für problemlos haltet danach und vielleicht auch nicht mehr selber eine Erinnerung hat, vorher nochmal schnell durchskippen und gucken, wie es denn so ist. Empfehle ich wirklich. Ein schöner Film, der aber völlig problemlos ist und ein echter Familienfilm, finde ich, und der auch diese ursprüngliche Weihnachtsgeschichte und so weiter schön erzählt, aber ein neues Konzept bringt und so weiter, ist Bo und der Weihnachtsstern. Das ist einer meiner Lieblingsfilme geworden. Der ist auch witzig. Den kann ich eigentlich so rundum empfehlen. Also wenn ihr da gerade irgendwas sucht, was ihr auch so im familiären Kreis angucken könnt, das wäre ein Film. Oder halt auch, das ist halt auch nur bedingt ein Weihnachtsfilm meiner Meinung nach, aber er endet halt an Weihnachten und da ist so diese Erlösung und Auflösung und so weiter halt verankert und der hat halt vorher dieses Konzept mit ja so kaltherzige Leute und Schwierigkeiten und Sachen, die halt durch bedingungslose Liebe und ein etwas naives, freundliches Wesen und so weiter halt komplett aufgefangen werden. Der kleine Lord. Ja, und es gibt verschiedenste Verfilmungen. Es gab auch eine von 1996 mit Maria Adolf. Es gibt eine ganz alte von 1962. Aber die ich eigentlich meine und die meisten kennen, ist von 1982. Gut, das ist halt auch mehr so meine Zeit. Der kleine Lord von 1970, da gibt es auch nochmal eine Verfilmung. Also 1982 ist die ich meine. Oh Gott, hier nochmal. Von 2000 gibt es auch nochmal eine Verfilmung. Ist, glaube ich, dieselbe wie oben. Ja, es ist einfach ein Thema, aber ich glaube, keine ist so. Man will dann einfach auch das Traditionelle, so wie man es kennt, immer wieder sehen. Und das haben wir ja bei vielen Filmen. Drei Nüsse für Aschenputtel. Das ist doch hier. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. So heißt es konkret. Ja, bei uns heißt es halt zum Teil Aschenputtel. Aschenbrödel ist halt so der andere verbreitetere Name. Und das ist ja ein Klassiker von 1977, der gerne mal wieder angeguckt wird. Den ich aber auch, der ist nicht mehr so super für Kinder geeignet in den ganzen Sachen, aber ja. Es ist halt so ein Märchenfilm und der hat halt einfach Tradition und man will halt immer wieder dasselbe. The same procedure as last year. Ich glaube, das ist genauso das, auf das es eigentlich ankommt. Und wenn ihr es mal gesehen habt, das ist ja auch ein Weihnachtsvorbereitungsding. Nicht nur, wann läuft das erste Mal Wham! Last Christmas, sondern wann läuft das erste Mal Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder wann kommt die Komplettliste, wann die Ausstrahlungstermine für diesen Film sind auf den verschiedenen Sendern. Das ist meistens so eine Liste mit so 12 Einträgen oder so, wann der überall kommt. Und ich denke mir, ja, wir haben ihn doch eh alle irgendwie aufgenommen im Streaming als File, sonst wie längst. Trotzdem, irgendwie ist es halt so dieses, da kommt er, da müssen wir da reingucken. Ja, und dann natürlich den Film wahrscheinlich, den die meisten so zu Weihnachten gerne sehen, irgendwie, das ist ja wirklich tatsächlich Liebe. Ist auch in Großbritannien ein Riesenthema, ist aber auch, glaube ich, in Deutschland oder vielen anderen Ländern ein ziemlich wichtiger Film. Falls ihr ihn noch nie gesehen habt, ich erwähne es zumindest kurz, es ist so ein Episodenfilm, wo verschiedene Personen zum Teil unabhängig voneinander, zum Teil treffen sich aber dann halt auch wieder so über irgendwelche Sachen, aber es sind quasi kleine Einzelgeschichten, die in Abschnitten erzählt werden. Meistens irgendwelche, ja, direkt oder indirekt mit Liebe zu tun habende Dinge. Beziehungskonzepte verschiedener Art und Probleme, die alle irgendwie rührig und nett sind und die sich halt auch so ein bisschen verschlingen und dann irgendwie auch auflösen und Sachen halt thematisieren. Ich würde nicht sagen, dass es so ein Film ist, wo am Ende alles halt also total gut ist und Friede, Freude, Eierkuchen, also heile Welt oder so. Es sind schon ein paar Sachen, die bleiben so ein bisschen, naja, so ambivalent, aber die klären sich irgendwie halt zumindest auch. Also es rückt sich alles irgendwie in ein anderes Licht irgendwie rein, wie die Sachen so funktionieren. Und also es ist ein ganz schöner Film. Wenn man ihn zu oft sieht, dann ist so dieser Effekt, dass man sagt, ja, irgendwie so toll finde ich ihn nicht mehr. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also so unbedingt jedes Jahr zwingend ist so die Frage, aber ich sag mal so alle 2 Jahre oder sowas geht da auf jeden Fall schon. Wenn ihr noch nicht zu oft gesehen habt in eurem Leben, geht er wahrscheinlich auch erstmal öfters, bis dieser Sättigungseffekt eintritt. Das, was mir noch sonst so einfällt, ein Film, den wenige Leute kennen, der irgendwie meiner Meinung nach ein Meisterwerk ist, aber der sehr, ja, der ist verloren gegangen so ein bisschen. Der ist vielleicht auch zu avantgardistisch gewesen. Das ist jetzt auch nicht primär nur ein Weihnachtsfilm, aber er beginnt und endet eigentlich ganz gut mit Weihnachten. Und der ist mit dem Schauspieler Robin Williams. Robin Williams ist ja an sich auch ja eine wichtige Figur. Also der hat, ja, es ist schon eine wichtige Persönlichkeit. Also das hat man bei Schauspielern öfters. Steht, denke ich, im Zusammenhang mit ADHS und Ähnlichem auch. Wobei das nicht ganz klar ist, ob er das hatte, aber er hat sehr stark mit Depressionen gekämpft, hat sich ja dann auch letztlich selber das Leben genommen, also hat den Kampf da ein bisschen verloren. Ich habe es schon mal erwähnt, er hat ja sehr stark dieses, dass er auch immer alles so glücklich machen wollte und so weiter und lustig sein wollte, aber er oft bei ernsteren Themen dann nicht wirklich ernst genommen wurde. Das war so ein bisschen schade, also das... Er war, glaube ich, auch ein bisschen missverstanden an vielen Stellen, aber in Toys, finde ich, ist es eigentlich so seine, ja, seine Glanzrolle eigentlich. Da geht es wirklich um eine Spielzeugfabrik, so im herkömmlichen, klassischen Sinne eigentlich, die wirklich so Puppen und wirklich so althergebrachtes Spielzeug irgendwie erstellen. Und der ist von 1992, da war das vielleicht noch so ein bisschen präsenter. Ist aber eigentlich schon 1-2 Generationen irgendwie eher vor uns, dass diese Art von Spielzeug irgendwie so total populär waren. Aber es ist so ein bisschen diese Nostalgie von früher halt, die da auch stark transportiert wird. Ja, und diese Spielzeugfabrik ist selber auch wie so ein riesiges Spielzeug irgendwie. Auch total absurd, also wirklich avantgardistisch, seltsam. Manche haben es verglichen mit so einem leichten Drogentrip oder sowas, auf dem er ist, wenn man diesen Film anguckt. Ich finde ihn toll in vielen Bereichen, sehr konsistent. Und die Story ist halt, der Besitzer dieser Fabrik, der stirbt halt und vermacht dann im Prinzip 2 ungleichen Brüdern diese Fabrik gemeinsam und hatte dabei schon einen gewissen Hintergedanken. Und der Robin Williams spielt im Prinzip halt Leslie Zivo, der sehr kindlich halt ist. Also der ist wirklich so, also da spielt Robin Williams sich, glaube ich, am ehesten selber wirklich. Die Rolle passt wunderbar auf ihn. Er hat halt stark dieses kindliche, freudige, verspielte, leicht durchgeknallte, höchst kreative, Dinge nicht irgendwie so ernst nehmen und das passt da halt wunderbar in diese Welt rein. Passt aber auch vieles zur ADHS, was ja auch sehr viele Aspekte davon hat, dass sich Menschen mit ADHS viele Aspekte von Kindheit erhalten, was es total spannend macht, weil andere Leute zu Weihnachten ja wiederum versuchen, sich ihre Kindheit so ein bisschen zurückzuholen. Und man sagen kann, aber gleichzeitig Menschen, die halt sich diese Kindheit eigentlich mehr erhalten haben, in ihrem Erwachsenenleben oft so ein bisschen seltsam angesehen würden, sagen, es ist ja nicht im Kindergarten und überhaupt, das wollen wir doch hier mal ernst nehmen, und man dann eigentlich diesen Konflikt oder Widerspruch bei großen Teilen der Gesellschaft halt irgendwie so deutlich sieht, dass man sagt, naja, eigentlich wollt ihr, habt eine Sehnsucht da noch. Es gibt so eine Nostalgie quasi, in dieses kindliche Paradies so zurückzukehren. Aber du hast dich halt selber aus diesem Paradies der Kindheit eigentlich verabschiedet oder vertrieben quasi. Und oder wurdest vertrieben und kannst da nicht mehr hin zurück und hast aber eine Sehnsucht hin und neidest das allen anderen, die das trotzdem haben, und sagst, ich muss mich hier zusammenreißen, du musst jetzt auch raus. Und das steckt da alles mit drin, und das zeigt sich, finde ich, auch in diesem Film sehr stark. Wie gesagt, er beginnt und endet im Prinzip halt mit so einer, ja, so eine Show, die halt da zu Weihnachten stattfindet und so weiter. Also es ist insofern schon ein Weihnachtsfilm. Er hat aber auch gewisse Passagen von Krieg, schlichtweg. Also das habe ich stark ausgeblendet, wie ich den mal wieder rausgesucht hatte. Dass er doch einfach auch ja so einen Kampf zeigt, weil es gibt halt auch den anderen Bruder, also den Gegenpart, der ja als General auch dieses Spielzeugfirma mit erbt und der halt diese kühne Idee hat, dass man doch Kriegsspielzeug herstellen könnte. Also die erste Idee ist natürlich klar, mit Panzern kann man spielen und so weiter, aber irgendwann merkt er halt, okay, diese Automaten, an denen die Kinder spielen, also damals Videospielautomaten, 80er, 90er Jahre war das ja ganz stark verbreitet. Da gab es Spielhallen, da gab es so Spielautomaten und so weiter, weil man halt noch nicht seine Konsolen oder PCs oder mit denen man spielen konnte, unbedingt daheim hatte. Und der sieht es halt und sagt, okay, die Kinder, die sind ja eigentlich von ihrer Hand-Augen-Koordination und so weiter ganz super. Vielleicht könnte man die ja einsetzen. Also Kinder als Soldaten spielt da quasi als ja auch Gesellschaftskritik eine Rolle. Und gleichzeitig sagt er, hey, Spielzeug. Vielleicht kann man doch Spielzeug direkt als Waffen irgendwie umbauen. Und die Kinder, die lenken das dann. Also die Kinder denken quasi, sie spielen Videospiel und fernsteuern dann irgendwelche kleinen Hubschrauber oder kleinen Panzer oder kleinen sonstigen Sachen. Und das ist doch toll, weil, ja, warum müssen so Flugzeuge eigentlich so groß und so teuer sein? Ja, weil ein Pilot reinpassen muss. Ja, aber wenn du es als Spielzeug konzipierst und von Kindern, ja, die da ideal dafür geeignet sind, halt lenken lässt, ja, dann ist es doch viel billiger. Und ich meine, Militär will heute keiner mehr, weil das zu teuer ist. Du brauchst ein bezahlbares Militär. Das sind die ganzen Aspekte drin. Ich habe irgendwann später, also ich weiß nicht, wie ich es mal erwähnt hatte, ich schreibe neben freiberuflich ab und zu Online-Artikel, unter anderem bei einem Online-Magazin, soll ich es direkt erwähnen hier, golem.de. Und da geht es mir um so Technik-Themen. Aber ich habe trotzdem halt zum Jahrestag quasi von Toys, also das war, wann war das dann? 2022. Hatte ich da halt einen Artikel dazu geschrieben, und das war halt aber gerade auch der Beginn Ukraine-Krieg. Und ich habe halt diesen Zusammenhang halt auch gesehen, dass damals halt wirklich eine neue Art der Kriegsführung begonnen hat, wo man eben mit kleinen Drohnen, also kleinen Spielzeugen, die hatte Toys noch nicht so direkt vorhergesehen, weil diese Drohnentechnik kam erst später so in der Form. Sie hatten so ähnliche Konzepte. Sie haben diese Grundidee halt wunderbar schon vorhergesehen, dass man sagte, das ist das, was eigentlich passiert, dass du mit kleinen, billigen Waffen sehr große, teure Panzer zerstörst und du da auf einmal dieses Kriegsszenario hast, dass du viel fernsteuerst. Ja, das hatten wir davor auch schon. Auch, ja, hochkontrovers, und dass du Kinder halt dazu halt irgendwie requirierst, wo sie sagen können, ja, auch das finden wir in anderen Bereichen zum Teil. Also insofern ist es auch ein sehr, immer noch sehr zeitgemäßer Film, obwohl halt von 1992 ist. Das steckt da alles mit drin und gleichzeitig halt auch diese Weihnachtsfreude und Auseinandersetzung, und also ich kann den sehr empfehlen. Eigentlich hätte ich ein ganzes Special dazu machen sollen, zu Toys. Ich weiß noch nicht, wann ich das Movie unterbringe. Deswegen gibt es das hier einfach mit. Das ist, für mich ist es ein Weihnachtsfilm, aber es ist ein Weihnachtsfilm, der auch gewisse kriegerische Aspekte mit enthält, also der durchaus kontrovers ist. Aber auch sowas gibt es ja als Weihnachtstradition bei manchen Leuten, die sagen Die Hard. Also es geht nicht um Die Hard, wie Erkan und Stefan immer sagen, wobei sie, ich habe das erst viel später gecheckt, dass sie meine, Die Hard ist, ja, Die Hard, stirb langsam. Also der Klassiker mit Bruce Willis, wo es ja im Prinzip um Terrorismus, Raubüberfall eigentlich geht, viele Tote und so weiter. Das, wieso ist das ein Weihnachtsfilm? Naja, spielt zu Weihnachten. Also, und es gibt ja auch dieses Meme irgendwie, es ist einfach nicht Weihnachten, bevor du nicht diesen Bösewicht, also Hans Gruber, also im Film ist es halt als Deutscher dargestellt, weil halt auch in den 80ern, 90ern es völlig üblich war, quasi, dass die bösen Terroristen, das sind immer Deutsche. Also ist es Hans Gruber gewesen. Und bis der quasi vom Nakatomi Plaza fällt, bevor das nicht passiert, dass man das nicht gesehen hat, ist nicht wirklich Weihnachten. Es gibt auch Leute, die sowas brauchen, also die bewussten Gegenprogramm quasi wählen, wo sie sagen, nee, zu Weihnachten brauche ich irgendeinen Actionfilm, irgendwas Krasses, irgendwas, vielleicht aber auch eine Heldengeschichte, ja? Also es kann ja auch sein, die vielleicht so ein bisschen als Framing schon Weihnachten irgendwie hat und da ist es halt Weihnachten, das passiert auf einer Weihnachtsfeier quasi, stirbt langsam. Ob sie das absichtlich so gesetzt haben, um es als Weihnachtsfilm zu positionieren, ich bin mir nicht ganz sicher. Übrigens ist Hans Gruber ist Alan Rickman, der inzwischen ja leider gestorben ist, aber der in vielen anderen Bereichen wichtig ist. Der hat bei Harry Potter, bei den Filmen, Severus Snape gespielt. Genau, also bei Tatsächlich Liebe hat Alan Rickman diesen Firmenchef im Prinzip gespielt, der dann ja von Emma Thompson so ein bisschen verführt wird, dann ein bisschen ungeschickt ist quasi, sich da so halb drauf einzulassen, aber dann merkt seine Frau das quasi, dass er Schmuck kauft, aber halt nicht für sie. Da gibt's auch nochmal eine tolle Szene da drin ja mit Mr. Bean, der ihm das verkauft quasi, also der ist nicht direkt als Mr. Bean, aber ist fast so. Und das ist aber halt auch Alan Rickman, der da vorkommt. Also der begegnet uns schon an verschiedenen Stellen wieder, wie gesagt. Und insofern kann man durchaus Weihnachtsfilme halt auch einteilen in verschiedenste Perspektiven. Also es gibt welche, die wirklich halt rein magisch sind. Also das sind halt auch sämtliche Märchen, die werden auch gerne zur Weihnachtszeit wiederholt. Also könnt man gucken im Programm, Fernsehprogramm, gerade so öffentlich-rechtlich und so weiter. Die kramen die ganzen alten Filme wieder raus. Da sind ja auch viel aus der Tschechoslowakei. Damals war das noch ein Land. Tschechische Filme. Das war die große Filmproduktionsstätte. Die haben wahnsinnig viele Märchen und Kinderfilme und so weiter gemacht. Also ich habe in meiner Kindheit und Jugend auch noch viele von gesehen. Die sind im Prinzip gut. Sie sind inzwischen halt aber auch alt. Also und oft halt dann auch wirklich so Studiotechnik und so weiter, wo du sagst, da musst du schon so ein paar Sachen runterschlucken, damit du die gerne noch anguckst heute, aber sie haben halt was Nostalgisches auch. Also da werden viele Märchenfilme werden auch wiederholt, unter anderem auch solche, weil sie genau diese Magische transportieren und das haben wir an vielen Stellen und da gehört natürlich auch sowas wie Harry Potter dazu, ja, diese magische Welt. Da gehören aber auch so Sachen wie Herr der Ringe auf einmal dazu, weil die auch sowas Magisches haben, wo ganz anders spielen. Aber auch so Sachen wie die Chroniken von Narnia, was an sich, glaube ich, ein ganz schönes Buch und eine ganz schöne Idee ist, aber halt so ein bisschen in den Filmen. Die Filme sind auch nicht ganz so gut gealtert, irgendwie, muss ich sagen. Aber kann sich schon mal wieder angucken. Sie sind schon ganz nett irgendwie an den Stellen. Also es gibt auch den Goldenen Kompass, hatte ich auch schon ab und zu erwähnt. Das ist eigentlich eine dreiteilige Reihe, die unter His Dark Materials läuft. Und da geht es tatsächlich um so sehr, ja, eigentlich göttliche Sachen auch, aber auch, ja, ist ganz seltsam. Es ist so eine Parallelwelt eigentlich zu unserer, wo Sachen so ähnlich sind, aber auch irgendwie anders. Und es geht um irgendwie so kleine Begleittierchen, also man würde eigentlich sagen ein Familiar vielleicht, so rein faktisch gesehen. Es ist aber eigentlich quasi so die Art Seele, die Menschen dabei haben und dann auch um die Frage, ist es gut, dass sie ihn dabei haben? Ist es richtig? Ist es nicht richtig? Sollte man sie davon trennen? Sind sie unrein? Es hat auch gewisse faschistische Züge drin wiederum, also die da in Frage gestellt werden, die es so ein bisschen problematisch machen. Aber halt auch eben sehr, sehr viel Magisches, weil so ein bisschen Mysterium da drin ist, dass sie irgendwie so Staub halt irgendwie sichtbar machen. Also sie nennen es Staub, aber es sind irgendwie, ja, irgendwie Partikel, die halt irgendwie Da geht es um mehrere verschiedene Welten. Es klingt das wahrscheinlich alles sehr wirr, was ich euch da sage, aber das spielt da alles so eine Rolle. Und eigentlich die drei Bücher sind Northern Lights, also ja, Nordlichter könnte man sagen. Das ist dann eher so Richtung Polarlichter oder sowas. Weil es auch im Norden geht, wo irgendwie sie eine Expedition hinmachen, wo sie da einiges finden. Ist aber halt auch als der goldene Kompass übersetzt und auch verfilmt. Dann gibt's aber eigentlich einen zweiten Teil, das heißt The Subtle Knife, das magische Messer und Amber Spyglass, also das Bernstein-Teleskop, sind die drei Sachen. Und da kommen sie dann eigentlich auch in verschiedenste Welten rein und so weiter. Also es ist eine schöne Buchserie. Wenn ihr jetzt Bücher verschenken wollt, irgendwie, die jetzt auch so ein bisschen magisch sind, also klar, unendliche Geschichte, geht immer, kennt aber vielleicht schon viele, aber wenn das noch keiner kennt und auch eher so Richtung, ja, in diesem magischen Bereich jemand gerne was liest, der vielleicht auch schon, ja, Harry Potter, Tolkien, aber auch Terry Pratchett oder sowas irgendwie mag, das sind ja auch alles schöne Sachen, wäre so His Dark Materials auch durchaus sinnvoll. Das gibt's eben halt auch als dreiteilige Reihe. Kommen wir wieder ein bisschen zurück, was es denn noch für Weihnachtsfilme gibt. Also, es gibt natürlich diese ganzen Weihnachtsfilmkategorien wie die Weihnachtszeit ist totaler Stress, das ist der totale Wahnsinn. Also sowas wie Versprochen ist versprochen. Du hast mir das Geschenk versprochen, jetzt musst du es unbedingt herkriegen. Ist so ein Klassiker. Es gibt aber halt auch die vielen anderen, die halt so ein bisschen hinterfragen quasi, ist denn Weihnachten wirklich echt oder nicht echt? Da gibt's das Wunder der 34. Straße. Weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Da gab's auch mal Plakate, da ist auch früher viel mit geworben worden. Ist aber halt ein Film, ja, der ist schon einen Ticken älter, hat aber als Kern eigentlich, genau, das Wunder von Manhattan heißt er in der deutschen Fassung von 1994. Und es ist insofern ganz schön, als dass da halt ja quasi so ein Vertreter des Weihnachtsmannes ist. Also der spielt den Weihnachtsmann und dann merken die Kinder aber, dass er das ja nur spielt. Ist ja auch so ein Ding, ja? Du gehst über Weihnachtsmärkte, oh, da ist der Weihnachtsmann. Ist das der echte Weihnachtsmann? Oh, da ist noch ein Weihnachtsmann. Ist das jetzt der echte Weihnachtsmann? Wie geht denn das? Wieso? Ist das nicht nur gespielt? Ist ja auch so eine Kontroverse. Und dann kannst du sagen, naja, die helfen alle dem Weihnachtsmann. Weil der echte kann doch nicht überall sein oder irgendwie sowas. Und um diese Kontroverse geht's da auch. Und da kommt halt auch diese Frage auf, naja, du musst halt dran glauben. Und so ein Stück weit ist es das ja auch. Also wenn du da dran glaubst und das glauben willst sozusagen, dann erhältst du dir selber halt auch die Magie. Also dann lässt du es quasi auch zu. Wenn du nicht dran glauben willst, machst du dir selber die Magie kaputt halt an den Sachen. Und genau um diese Glaubensfrage, da wird viel, gibt's durchaus eine Kontroverse in dem Film, die aber eigentlich ganz gut und in alle Seiten, in alle Richtungen verträglich aufgearbeitet wird, finde ich. Insofern finde ich den echt schön, also das Wunder von Manhattan. Dann ist natürlich Scrooged so der Klassiker eigentlich. So, Scrooged ist im Prinzip dasselbe wie A Christmas Carol oder eben halt die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Also Charles Dickens hat dann ursprünglich dieses Buch geschrieben über diesen Ebenezer Scrooge. Ist halt so ein kaltherziger Geschäftsmann, der halt auch seine Angestellten fies behandelt und so weiter. Und halt eigentlich, ja, kaltherzig geworden ist durch das Leben, könnte man sagen, und meint halt damit durchzukommen. Mit Härte kommt man hier nur durch und das Leben ist halt hart und ist besser, die Leute begreifen das jetzt als später. Und wieso sollte ich nicht zu allen hart sein, weil so ist es halt einfach. Und der dann halt, ja, eine Epiphanie erlebt, könnte man sagen. Also der halt in der Weihnachtsnacht halt Besuch von drei Geistern bekommt. Ja, habt ihr bestimmt schon mal in irgendeiner Form gehört oder gesehen. Der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und er sich im Prinzip halt sein Leben halt aus einer externen Perspektive nochmal kritisch angucken kann, was ja ein Geschenk ist, ja. Und er drei verschiedene Dinge sieht. Das erste ist seine Kindheit. So, da sind wir bei dem ganzen Themenkomplex, komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Wie prägend die Kindheit für dich ist, was wir da an Glaubenssätzen verinnerlichen, was wir dabei an Anpassungen irgendwie erleben, wo wir merken, wieso sind wir so, wie wir sind und welche Sachen haben wir nur kompensiert, vielleicht auch längst verdrängt, uns schön geredet und so weiter. Das erlebt der da auch. Und dann gibt's die gegenwärtige Weihnacht und da kann er halt andere erleben. Das heißt, da verlässt er die Ego-Perspektive seines gegenwärtigen Lebens und erlebt die Realität und Gegenwart aus der Perspektive anderer Personen. Das ist ja auch ein Geschenk, dass du sagst, du siehst, wie deine Angestellten Weihnachten feiern, wie, ja, welche Probleme die haben, wie die über dich reden, vielleicht welche Probleme die haben, was alles schade ist und so weiter. Und hast eine Chance, die quasi ohne deinen Filter und ohne deine Bubble oder deine Scheuklappen halt quasi zu sehen, zu verstehen, zu erkennen. Um darauf halt auch nochmal eine Perspektive auf dich selber irgendwie zu bekommen in der Gegenwart. Das ist ja auch ein super Geschenk. Und dann eben die zukünftige Weihnacht oder der Geist der Zukunft, der dir zeigt, wo du mit deinem jetzigen Leben drauf zusteuerst. Also wie möglicherweise dann halt deine Zukunft oder auch dein Tod oder ja, dass du was du hinterlassen wirst oder sowas ausmacht oder was dann davon bleibt eigentlich auch, wenn du halt ja, vielleicht nicht mehr da bist, wo du sagen kannst, war es das denn wert? Willst du dahin? Ist das eigentlich genau dein Ziel? Also das hinterfragt und sagt, was willst du sein? Was willst du wirklich? Und das sind ja genau diese spannenden Komponenten. Wo kommst du her? Also was hat dich geprägt? Was musstest du dich anpassen? Was macht dich aus? Was sind andere Perspektiven im Jetzt? Also über deinen eigenen Bereich hinausgucken, um halt Sachen differenzierter mal anders empathischer oder sowas wahrnehmen zu können und dann halt zu fragen, wer bist du bzw. wer willst du sein? Und das ist das Geschenk, was er quasi von diesen drei Geistern, so bedrohlich sie auch wirken, auf ihn halt bekommt, um dann sich zu überlegen, ja, wie er denn sein Leben umgestalten will, wie er wirklich sein will, um durch sein Tun dazu beizutragen, quasi das Zepter seines Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Und nicht einfach ausgeliefert seinen Dingen ja weiter nachzueifern, ohne, man könnte sagen, ohne Sinn und Verstand, ohne eigenständigen Willen. Also er wird selber mündig. Das ist eigentlich so diese Geschichte, die da drin steckt. Und deswegen, also es ist halt sehr was sehr Fundamentales eigentlich. Ist halt nur auf eine gewisse Weise wiederum magisch erzählt und eben halt rund um Weihnachten halt aufgehängt, was halt so ein ja, Dreh- und Angelpunkt für viele Sachen ist so. Erneuerung, Errettung, Erlösung, ein Wandel, zu Weihnachten wird alles anderes und Weihnachten willst du mit deinen Liebsten oder deiner neuen Liebe oder sonst was halt irgendwie verbringen, weil das so wichtig ist und so prägend und da machst du wichtige Dinge. Ja, und der halt auch, der nimmt sein Leben neu in die Hand und da gibt's halt wirklich sehr viele Verfilmungen davon. Eben halt als Scrooge oder Scrooged, weil er halt so heißt, oder halt als Christmas Carol. Oder halt auch als Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die das dann, glaube ich, nochmal aus einer anderen Seite hinterfragt. Es gibt das Ganze von Mickey, von den Muppets, von, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich blätter hier gerade durch bei The Movie Database, wie viel es da wirklich von gibt. Ich glaube, du könntest da wahrscheinlich 2 Tage lang irgendwie diese ganzen Filme gucken. So ein bisschen wie bei Peter Pan irgendwie, da gibt es auch diverse Verfilmungen. Und ja, was ich halt primär so kenne eigentlich, was ich auch nochmal, ja, vielleicht ein bisschen extrem oder ein bisschen krass, aber was ich ganz gerne mal angucke, vielleicht auch einfach, weil ich täglich grüße das Murmeltier und Ghostbusters gerne mag, ist halt von Bill Murray oder mit Bill Murray, die Geister, die ich rief. Das ist halt, ja, das karikiert das Ganze auch nochmal, weil sie im Prinzip diese Charles Dickens Weihnachtsgeschichte inszenieren im Fernsehen. Und ich meine, ja, sie wird halt auch einfach ganz oft inszeniert. Aber sie gleichzeitig nicht begreifen, was sie da eigentlich inszeniert. Also sie diese Epiphanie, die sie da inszenieren und darstellen, halt auf eine sehr bescheuerte Weise halt darstellen, im Sinne von, wir machen halt ein Kommerzding draus, dass da aber eine wichtige Bedeutung drin steckt und dass quasi derjenige, der das halt besonders stark kommerzialisiert und besonders kaltherzig auf Kommerz halt auch macht, also der Hauptdarsteller, der eben halt von Bill Murray gespielt wird, dass der selber halt quasi was begreifen muss, das wird dann dadurch eingebaut, dass er halt dann selber Besuch kriegt von 3 Geistern, die sind ein bisschen modern inszeniert, ein bisschen witzig, aber auch gruselig, also pfuh, das ist so ein Film, der ist zwar ab 12, aber manche Aspekte sind schon so ein bisschen aber ja, geht schon, denke ich. Sollte man aber beachten. Und der dann halt darüber halt, ja, sich besinnt quasi und dann halt auch ein anderer Mensch wird, könnte man sagen. und insofern eine schöne Auflösung hat. Also die Geister, die ich rief mit Bill Murray, ist insofern auch so ein Klassiker, den ich gerne angucke, aber der halt nicht ganz kindgerecht ist, würde ich jetzt sagen. Und ja, kommen wir zu weiteren, vielleicht nicht so ganz kindgerechten Filmen. Also klar, aus der Rubrik irgendwie Chaos und Grenzzeit, wie es hier so schön auch genannt wird irgendwie, also wo Die Hard drin ist oder auch Batman Returns. Batman Returns. Weihnachtszeit als Bühne für Identitätsspaltung, Außenseiter, moralisches Grau. Ja, schön gesagt. Aber auch Gremlins ist ja eigentlich auch so ein Weihnachtsfilm. Das beginnt so ganz magisch und so weiter, spielt zur Weihnachtszeit, ist dann aber auch irgendwie gruselig und schrecklich, aber auch irgendwie witzig und ja, ist irgendwie so eine Mischung zwischen Weihnachtsfilm, Splatter nicht direkt, aber es geht in die Richtung und Halloween oder so. Also ist ja auch einfach kein Kinderfilm so direkt. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn es am Anfang so kuschelige, lustige Fellknäule sind, irgendwie diese Mogwais heißen sie ja. Ja, aber kommen wir zu ein paar anderen Filmen, die halt auch man zu Weihnachten halt angucken kann. Ja, es ist die Frage. Also, sag mal so, es sind Filme, die finde ich sehr schön, weil sie auch diesen Perspektivwechsel erlauben. Also auch Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen, sie aber nicht direkt in einem weihnachtlichen Setting zum Großteil stattfinden. Und das sind, die ich kenne, ist eben Syriana, Babel, dann L.A. Crash. L.A. Crash ist einer der tollsten Filme, so vom sozialen Aspekten, aber auch, also alle drei Filme sind hochschwierig. Cloud Atlas, genauso. Sind immer wieder so Episoden, die so Dinge ineinander greifen, aber auch unterschiedlichen Perspektiven erzielen. Und die sind toll von diesen ganzen Sozialaspekten, auch von dem, wie durchbrechen wir quasi irgendwelche Dinge? Wie lösen wir für uns alle vielleicht in Zukunft Sachen besser? Wie verstehen wir Sachen besser? Aber sie sind auch hochschwierig. Das heißt, es ist nicht so ganz diese Wohlfühlatmosphäre halt von diesen Sachen. Trotzdem, wenn man so ein bisschen komplexer mag, ist das vielleicht auch durchaus was. Genauso irgendwelche komplizierteren Filme, sage ich jetzt mal, wie La Antenna, wenn ihr das gesehen habt. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ist halt auch einer meiner Lieblingsfilme, weil es im Prinzip ein Stummfilm ist, der mit diesen ganzen Stummfilmaspekten spielt. Und auch sowas haben wir halt gerne zu Weihnachten, sowas Besonderes, was Besonderes. Und der Film La Antenna ist was Besonderes. Da musst du aber ein bisschen Zeit dafür nehmen und wirklich dich drauf konzentrieren. Und der kann dich aber auch in deinen Bann ziehen. Also La Antenna, ob unbedingt als Weihnachtsfilm, weiß ich nicht. Er hat gewisse Aspekte, aber er ist auch irgendwie, er hat auch was Magisches und er ist nicht ganz so bekannt, glaube ich, wenn er auf sowas steht. Oder auch The Science of Sleep. Ist auch einer meiner großartigen Filme. Und wir kommen jetzt mehr zu allgemeinen großartigen Filmen, aber das ist ja dieses Konzept. Zu Weihnachten suchen wir uns großartige, besondere Sachen raus. Die könnten wir das ganze Jahr über gucken, aber die sind halt zu Weihnachten auch nochmal so ein Ding, wo man sagen kann, wie machen wir da was Besonderes draus und vielleicht auch was Neues Besonderes. Und The Science of Sleep, Anleitung zum Träumen, ist ein französischer Film, der spielt schon mit gewissen Realitätsentrückungen. Er hat auch viel Hochkreatives. Es kann auch in den ganzen Bereich Trauma, vielleicht auch ein bisschen Neurodivergenz verschiedenster Art da reingehen. Auch schwierig in vielen Aspekten sicherlich. Auch zum Ende hin, kann ich auch gleich warnen, ist er so ein bisschen unklar und offen. Spielst du wirklich mit dem, was ist real, was ist nicht real? Also da wird schon eher so ein bisschen psychotisch auch an manchen Aspekten. Es geht auch irgendwie um Liebe, aber auch irgendwie seltsam. Ja, aber er ist was Besonderes. Wieder viel mehr an Weihnachten dran, auch wenn nicht dediziert Weihnachten, ist Mr. Magoriums Wunderladen. Und der hat halt ganz stark dieses Magische rund um so ein das ist kein Weihnachtsladen, das ist ein Spielzeugladen. Aber Spielzeug und Weihnachten ist ja auch stark miteinander verknüpft. Also auch so wie bei Toys. Ja? Ich rede nicht von Toy Story. Nein. Ich habe vorhin die ganze Zeit von Toys geredet. Nur falls euch das nicht so ganz Ja, also mit Robin Williams, Toys. Und Mr. Margorims Wunderladen ist halt ein Spielzeugladen auch. Der Laden ist selber halt auch irgendwie magisch und lebendig. Und da passieren halt auch, ja, ein bisschen abgefahrene Sachen. Es ist mit Dustin Hoffman und Natalie Portman. 2007 das Ganze rausgekommen. Und finde ich auch einen sehr schönen Film. Den kann man auch mit Kindern wunderbar angucken. Also ist sehr, sehr nett und sehr passend. Und dann ein anderer schöner Film, der mir einfällt. Also da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen. Saint Exupéry, der hat doch den kleinen Prinzen geschrieben. Le Petit Prince, wie meine Französischlehrerin immer sagte. Ich sage jetzt nichts zum Thema Französischunterricht und Französischlehrerin, aber das Buch ist ja an sich schon ganz nett. Also das ist ja durchaus ein Klassiker. Ein Kleinod könnte man auch sagen. Kann man aber in verschiedene Richtungen auch deuten und hat ganz spannende Aspekte. Würde ich auch durchaus gerne mal mehr besprechen. Es gibt aber auch verschiedene Verfilmungen. Und das Interessante ist jetzt, es gibt auch eine Verfilmung, die ein bisschen neuer ist und die das nochmal ganz anders aufgreift und da ganz andere Aspekte mit reinbringt. Das ist von 2015. Dann, was wirklich so magische Filme noch eher angeht, ist auch, also was ich auch ganz toll finde, aber was leider auch für Kinder an manchen Stellen zu erschreckend ist und zu krass ist, also da kommen halt so Hexen und Geister und so weiter vor, das ist schon ein bisschen gruselig, aber ist Der Sternwanderer. Das ist ein echt schöner, magischer Film. Der Sternwanderer ist von 2007 und ich finde gerade den Originaltitel hier nicht. Wunderbarer Märchenfilm. Also, wenn ihr den noch nicht kennt, guckt den ruhig mal an. Aber auch so Sachen wie Big Fish. Ist auch so ein Film, der stark damit spielt, dass jemand halt, naja, so Geschichten, die man halt so magisch erzählt, die aber eigentlich nicht stimmen. Also, so wie Weihnachten und Christkind und Weihnachtsmann und das ist ja auch so magische Sachen sind, aber die ja gar nicht stimmen und das nimmt dabei so ein paar Wendungen irgendwie bei Big Fish nochmal, also spielt sich auch in diesem Grenzbereich letztlich halt ab. Genauso eigentlich auch Life of Pi, der auch Oscar gewonnen, also ein, mehrere, ich weiß gar nicht, Oscars gewonnen hat, glaube ich, und die, der aber auch irgendwo tragisch und schrecklich und furchtbar ist, auf gewisse Weise, aber auch in vielen Bereichen halt sehr magisch. Das ist aber auch ja so ein Aspekt, dass man sagen kann, besondere, also auch wundervolle magische Sachen werden halt nochmal verstärkt dadurch, dass du halt das auch mit anderen Sachen, also da so ein Gegenpart reinbringst quasi. Ist zum Teil ein bisschen, ja, ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber der hat auch nochmal so ein paar Plot-Twists quasi am Ende halt dann drin. Ist aber über viele Passagen hinweg in sich halt magisch gemacht. Und eine Szene bei Life of Pi, falls ihr den anschaut, der hat ja, also gerade fürs Fernsehen oder sowas, der hat ja oben und unten so schwarze Streifen. Also obwohl wir heute deutlich breitere Bildschirme haben, haben wir oft oben und unten trotzdem noch diese schwarzen Streifen drin. Und in einer Szene, wo sie auf dem Meer sind und dann auf einmal dieser Schwarm fliegende Fische kommt, hast du den Eindruck, dass so ein fliegender Fisch auf einmal aus deinem Fernseher rausfliegt, weil sie haben einen Trick gemacht. Soll ich das jetzt spoilern? Also springt vielleicht so eine Minute vor, wenn ihr es nicht hören wollt und einfach diesen Film mit diesem fliegenden Schwarm von Fischen nochmal anguckt. Was sie gemacht haben, ist, dass sie diese schwarzen Streifen, bevor diese Szene kommt, so ein bisschen enger gefahren haben, so ganz unmerklich, das kriegst du nicht so mit, ja? Das heißt, sie hatten einen Bereich, der zwar schwarz war, aber den sie mit, also der trotzdem Teil des Films war, den sie bespielen konnten. Und dann haben sie quasi in diesem schwarzen Bereich, wo du denkst, naja, das ist quasi, da hört der Film auf. Da haben sie diesen Fisch dann rausspringen lassen. Der geht dann quasi in dem Bereich, den sie neu geschaffen haben, kommt er dann da raus über diesen schwarzen Rahmen. Und dann hast du den Eindruck, da verlässt etwas den engen Kasten, also die Welt des Films. Und das ist genial. Das habe ich sonst noch nie so direkt in der Form irgendwo gesehen. Müsst mal gucken. Also ist ansonsten auch ein sehr schöner Film, aber wie gesagt, auch jetzt nicht, auch ein bisschen schwierig an ein paar Stellen. Ich habe jetzt gerade mal einen Film nochmal recherchiert, der nicht so leicht zu finden war. Der heißt irgendwie Jojo Noel. Ich weiß nicht, ob ich es gut aussprechen kann. Der ist von 2005. Und der hat ein sehr interessantes Thema. Also tatsächlich kenne ich ihn, glaube ich, nicht, oder ich bin mir nicht sicher. Aber es ist etwas, was thematisch immer wieder aufgegriffen wird. Und zwar, es gibt ja den Aspekt Kriegsweihnacht. Ja, ist ja irgendwie völlig widersinnig. Du bist im Krieg, aber willst trotzdem so ein heiles, rettendes Fest irgendwie haben, aber eigentlich passt gerade nichts dazu. Oder du bist getrennt von deinen Liebsten, du weißt nicht, ob sie noch leben, wie es ihnen geht, wie das alles weitergeht. Total kontrovers. Und es gibt halt eine Sache, die wohl im Ersten Weltkrieg wirklich so stattgefunden hat. Also das ist dokumentiert und immer wieder aufgegriffen in verschiedenen Bereichen. Das ist im Dezember 1914. Na klar, im Dezember Weihnachten. Erster Weltkrieg, Westfront. Französische, britische, schottische und deutsche Soldaten befinden sich im Stellungskrieg. Und es entstand dort wirklich sowas wie eine spontane, inoffizielle Weihnachtsruhe, die die irgendwie hingekriegt haben. Die haben sich die ganze Zeit beschossen, davor und danach, ja, aufs Messer gekämpft unter übelsten Umständen eigentlich und haben es trotzdem geschafft, zu Weihnachten eine Waffenruhe hinzukriegen, sich zu treffen in diesem Todesstreifen, hochgefährlich, Geschenke zu tauschen, zu singen, Gefallene zu begraben und so weiter. Und das ist halt so krass, dass es halt sowas gibt, wo das wirklich so überwunden worden ist, aber trotzdem der Krieg deswegen nicht, also die haben nicht danach gesagt, jetzt kämpfen wir nicht mehr, jetzt lassen wir es, jetzt gehen wir alle friedlich nach Hause. Nein, da gab es ja immer noch vorgesetzte Generäle und so weiter dahinter, die halt nichts davon gehalten haben, dass jetzt da der Krieg zu Ende sein soll, obwohl die Soldaten vorne eigentlich gezeigt haben, na eigentlich, wir sind alles Menschen und wollen ja eigentlich alle nur Weihnachten feiern. Wir haben etwas Gemeinsames, was uns verbindet, trotz allen Kampfes, trotz dem, dass mich der andere umbringen wollte oder gerade meinen Freund umgebracht hat oder sowas. Etwas, was darüber hinausgeht. Und das ist eigentlich etwas so Bedeutendes, dass man sagt, das geht. Das kann gehen. Das ist keine Utopie, so von wegen, was ja gerne so gesagt wird, oh, Gutmenschen als Abwertung, was ja an sich auch völlig blödsinnig ist, wenn man sagen kann, ihr denkt euch immer, alles wäre so gut, aber die Realität ist ja einfach nur schlimm und das ist ja alles nur Utopie, wo man sagen kann, nein, das ist eines der diversen Beispiele dafür, die schon einfach zeigen, ganz herausragend, es gibt diese Möglichkeiten. Du kannst auch im größten Hass und im größten Krieg und Feindschaft und so weiter solche magischen Momente eröffnen und solche neuen Wege quasi aufzeigen. Und insofern ist dieser Film auch sehr relevant, weil er das halt verkörpert. Es gibt eine Folge von Doctor Who, die das Ganze auch aufgreift. Und das ist eben das Weihnachtsspecial 2017 gewesen, Twice Upon a Time, der vom 12. Doktor, also mit Peter Capaldi, der hat den gerade gespielt. Das ist halt quasi ein zeitlich eingefrorener Moment, aber eben auch aus dem Ersten Weltkrieg. Also das ist schon ein gewisser Bezug dazu, auch zu diesem magischen Weihnachtswaffenstillstand, der da quasi eingetreten ist. Und der zeigt es nochmal auf einem anderen Weg. Ja, eine Neuinterpretation ist nicht ganz an historischen Ereignissen, aber knüpft da auch nochmal stark dran an und stellt es dar. Und der ist, ja, Dr. Who, wie gesagt, ist eh an ganz vielen Stellen philosophisch, ethisch und so weiter ganz toll. Nicht in jeder Folge. Also es gibt auch Füllerfolgen bei Dr. Who, wo du denkst, das ist ja wieder mal so ein Quatsch, aber ist ja auch okay. Aber vieles ist echt schön. Oder halt wirklich das Original gucken, Jojo Noel, Merry Christmas von 2005. Ich habe jetzt hier gerade nochmal recherchiert, weil ich unter Garantie wahrscheinlich heute Nacht dann irgendwann aufwache um 3 Uhr und sage, ich habe lauter Filme vergessen. Vielleicht mache ich es dann einfach in den nächsten Episoden oder es fällt mir dann im Januar ein. Weihnachten kommt ja wieder, habe ich wieder neue Ideen. Ich habe trotzdem noch mal ein bisschen recherchiert oder geguckt, was es gibt. Und ich muss gestehen, viele von den Klassikern, die ich jetzt auch mit Hilfe von ChatGPT oder irgendwelchen anderen Seiten und so weiter hier finde, ich kenne auch nicht alle, komme auch gerade selber auf Anregungen, will euch die aber eigentlich gar nicht alle nennen jetzt, weil wenn ich selber nichts dazu sagen kann, das selber nicht einschätzen kann, Ja, hat das keinen so einen Mehrwert, ja. Also googeln und Co., das könnt ihr selber. Ich werde mir aber den einen oder anderen jetzt aus dieser Anregung nochmal angucken. Also klar, The Polar Express, ja, schon mal gesehen, aber das ist, also ich habe keinen so einen Bezug zu diesem Polar Express irgendwie als Märchen, als Weihnachtsgeschichte und so weiter. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, aber ich glaube, das ist eher was Amerikanisches. Ein Film, der mir jetzt aber hier empfohlen worden ist und der mir immer wieder auftaucht, ist Tokyo Godfathers. Kennt ihr den? Ich kenne den nicht, aber der wird hier immer wieder genannt. Schreibt mir bitte eure Weihnachtsfilme in die Kommentare oder wirklich an info@evomantis.de. Aber lieber noch in die Kommentare, dann können es auch andere lesen. Dann kann man auch darüber diskutieren, ob das wirklich eine sinnvolle Sache ist. Aber ich bin durchaus interessiert an weiteren interessanten, herausragenden, tollen, magischen, auch weihnachtlichen oder Weihnachten hinterfragenden Filmen oder sowas. Das finde ich schon wichtig, ja, quasi mich da weiterzubilden. Also ich will mein Weihnachtsfest auch in diese Richtung immer wieder ausbauen und habe auch immer wieder Leute gefragt dazu. Hier wird ein Film mir auch genannt, wo ich echt nicht weiß, ob es wirklich ein Weihnachtsfilm ist. Ein Anti-Weihnachtsmärchen. Ja, so könnte man das sagen. Wenn ihr auf sowas Bock habt, ja, stimmt. Brasil von 1985. Erwähne ich bestimmt auch immer wieder. Der ist dystopisch, muss man sagen. Dystopisch witzig. Ja, dadurch aber vielleicht auch so wirklich was magisch Besonderes. Er geht nicht besonders fröhlich aus am Ende, hat aber irgendwie schon viele tolle Momente auch. Aber am Ende ist er eher ein bisschen bedrückend. Insofern weiß ich nicht. Ja, oder wenn ihr was ganz Extremes wollt, Rare Exports. Das ist aber düster, klug, einzigartig. Ja, könnte man sagen. Also da geht es eher um eine ganz brutale andere Interpretation von Weihnachten und Weihnachtsmann. Und es geht ganz klar in Action, Horror. Es ist eine finnische Produktion. Sie ist interessant. Also wenn ihr... Das ist ein bisschen so, als wenn ihr zu viele süße Plätzchen gegessen habt und so weiter und dann mal was ordentlich Bitteres braucht. Ich brauche sowas anderes. Dann ist Rare Exports gut von 2010. Oder auch sowas wie Nightmare Before Christmas. Ich habe es mir einmal vor Weihnachten versucht anzugucken und war irgendwie völlig irritiert und dachte, nee, das hat nichts mit Weihnachten für mich zu tun. Das ist ja auch eher fast... Es ist toll auf eine gewisse Weise, aber es ist auch... passt nicht mit meinem Konzept von Weihnachten zusammen. Ja, und insofern werde ich es, glaube ich, jetzt auch damit bewenden lassen. Wie versprochen, gibt es dann heute auch nochmal eine kleine Musik, KI generiert, irgendwie etwas Weihnachtliches vielleicht, so mehr oder weniger, aber mal vielleicht thematisch, konzeptionell ein bisschen was anderes. Ich muss mal gucken, was ich dann da finde. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Anregungen für heute mit den Weihnachtssachen. Ich muss mal gucken. Ich wollte noch ein paar mehr Sachen zu Weihnachten auch machen. Ist ja noch nicht rum. Ich bin mir gerade konzeptionell nicht sicher. Ich habe mir schon ein bisschen was von den Ideen für die nächsten Episoden heute weggenommen. Aber irgendwas wird mir da auf jeden Fall einfallen, denke ich. Und meine Mütze habe ich ja auch nicht umsonst jetzt rausgesucht. Die trage ich dann auch weiter. Außer ich finde andere tolle Mützen, dann gibt es vielleicht auch mal eine andere Farbe oder so. Mal schauen. Vielleicht, ich könnte mich auch grün anmalen und das Grinch irgendwie das nächste Mal. Nein, das lassen wir. Jetzt erstmal noch viel Spaß mit der Musik und vielleicht mit ein paar von diesen Filmen, die ihr dann noch anguckt. Und dann hören wir uns, ja, voraussichtlich dann kurz vorm dritten Advent. Bevor das dritte Lichtlein brennt. Du weißt ja, wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Ja, schöne Weihnachtszeit, nicht zu viel Stress wünsche ich euch und wir hören uns, wir sehen uns. The first snow lands like a fading reel. Same old season, but it cuts deeper still. Every year the stories pull me in, lost ships turning home again.
soft in the quiet room. Echoes rising from the darkening blue. Winter tales I've seen a thousand times, yet they wake something undefined. And the world slows down like the tide rolling over the bow. These winter lights, they call us back to magic buried in the cracks. Old films playing like a prayer, redemption hanging in the air. Every year the same returns, still it hits like something learned. Heroes stumble, rise again. Broken maps drawing straighter lines. Sparks we thought were gone, burn a little when the nights run long. Snowbound moments, quiet turns. Stories teaching what the heart unlearns. Not nostalgia, more a shift, a small epiphany. Cold outside gets close. We stay anchored in the glow. Every frame a guiding light.